wie gut, dass Gottes Wort wirkt und dass es Frucht trägt. Das Evangelium als Kraft Gottes. Ich lese uns dazu die auch jetzt sichtbaren Verse, die sind nach einer anderen Übersetzung, aber vergleicht mal. Römer 1, 13 bis 17, nach Luther. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden, Griechen und Nichtgriechen. Weisen und Nichtweisen bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Evangelium als Kraft Gottes. Die letzten beiden Verse werden jetzt sichtbar bleiben. Ich möchte noch einmal beten. Danke, lieber Herr, dass du in diesem Gottesdienst schon gewirkt hast. Und Herr Jesus, wir beten darum, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort in deinem Namen. Amen. Der Apostel Paulus möchte so gerne die römischen Christen besuchen. Er war noch nicht bei ihnen. Er hat diese Gemeinde nicht gegründet. Er hat von ihnen gehört. Und das Erste, was mir aufgegangen ist in diesen Versen, wo er davon schreibt, dass er so gerne kommen würde und auch das Evangelium dort mitteilen, damit Leute zum Glauben kommen, im Glauben gestärkt werden. Und wenn er dann sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist eine Kraft Gottes, eine rettende Botschaft. Das Erste, lasst uns dem Evangelium nicht im Weg stehen, ihr lieben Leute. Wenn ich an die FEG Potsdam denke und an alle Gemeinden, die es überhaupt geben mag, an diesem Ort und in der ganzen Welt und auch hier, es kommt alles darauf an, dass wir dem rettenden Evangelium nicht im Weg stehen. Geht das denn überhaupt? Also, das Wort Gottes hat eine Dynamik. Es ist eine Kraft Gottes, steht hier. Dieses Evangelium, die gute Nachricht. Eine Kraft, Dynamis, griechisch, Dynamit. Aber wo und wie erleben wir diese Kraft Gottes, dass Dynamit wird? Das Erste ist, dass wir etwas bedenken, lasst uns dem Evangelium Gottes nicht im Weg stehen. Damals erlebte Paulus nämlich, als er das Evangelium in der damaligen Welt verkündigte, in Kleinasien und dann auch in Griechenland, dass da Widerstände waren. Die Gesellschaft war dagegen. Das Evangelium passte nicht in die religiöse Welt. Den Römern war das ein bisschen zu schwach. Wer in die Geschichte hineinguckt, weiß, die Römer messen ihre Führer an ihren militärischen Siegen und an der politischen Klugheit und Staatskunst. Und das Römische Reich ist in der Weltgeschichte bisher das stärkste und umfassendste gewesen. Vom Römischen Reich spricht man heute noch. Das hat vieles bewirkt. Also das war stark, das Römische Reich. In der damaligen Welt waren aber viele vom Griechentum, von der griechischen Philosophie geprägt. Und die sagten immer, wenn sie was Neues hörten, na, dann wollen wir mal hören, die waren auch bereit, was Neues zu hören, ob sich das messen lassen kann mit dem, was unsere Philosophen schon hervorgebracht haben. Und jetzt kommt der Paulus mit seiner Botschaft von dem gekreuzigten Jesus und sie sagen, wir werden nur das akzeptieren, was wir für besser und klüger und schöner empfinden. Und da war das für sie der absolute Abstieg, dass da die Rede ist von einem, der absteigt. Gott wird Mensch. Und den Juden, auf die Paulus zuerst traf, er ist ja selber Jude, die Juden akzeptierten keinen Gekreuzigten. Nein, den Gekreuzigten sahen sie als Verbrecher an, als einen, der verflucht ist. Sie wollen einen Messias, der sich durch überzeugende Machttaten aufweist, aber nicht am Kreuz stirbt, indem er sichtbar für alle das Königreich aufrichtet. Interessant, ne? Sie akzeptieren keinen Gekreuzigten, weil am Kreuz hängt ein Verbrecher, sagen sie. Und wie sagt es die Bibel im Neuen Testament, dass der Sohn Gottes zur Sünde gemacht wurde? Das heißt, Gott macht tatsächlich aus diesem Mann die Sünde in Person. Aber das, was dort passiert, ist nicht zum Verspotten, sondern zum Heil für den, der daran glaubt, dass da jemand für mich hängt wie ein Verbrecher. Kein Verbrecher, wie einer, der für mich zur Sünde wird, damit ich leben kann. Aber das war für die Juden nicht zu akzeptieren, dass Gott als Gekreuzigter stirbt. Vielleicht mal ein kurzer Blick in die damalige Antike, wie die Menschen das empfanden, wenn vom Gekreuzigten die Rede war. Eine der ältesten Darstellungen des Kreuzes ist eine Karikatur auf dem Palatin in Rom. Da ist in der ehemaligen Wachstube der kaiserlichen Garde in groben Zügen ein Kreuz an die Wand gekritzelt. Also aus alter Zeit hat man das entdeckt. An dem Kreuz hängt ein Mensch mit einem Eselskopf. Davor kniet ein Soldat in der Rüstung eines römischen Legionärs. Daneben stehen die Worte: Alexamenos betet seinen Gott an. Zitat Ende. Also das hat man dort gesehen. Offenbar hat es in der kaiserlichen Garde damals einen Soldaten namens Alexamenos gegeben, der sich zu Christus bekannte. Seine Kameraden haben ihm bescheinigt, was sie davon halten. An einen gekreuzigten Christus, Jesus zu glauben, ist, so sagten sie, eine Eselei, eine Dummheit. Das ist weit her, oder? Und doch so nah. Der Gekreuzigte kommt heute bei uns nicht gut an. Kommt er bei uns gut an? Kommt er bei dir gut an? Lasst uns Gott nicht im Weg stehen. Können wir Gott eigentlich im Weg stehen? Denken wir ran, wovon erwarten wir Machterweise Gottes für diesen Gottesdienst, für unsere Gemeinde? Erwarten wir das von unserem Tun, von unserer Musik, von unseren Worten, von unserer Formulierung, von unseren Taten, von unserem Einsatz, von unserer Aktivität, von unserem Bemühen um einen schönen Gottesdienst? Erwarten wir, dass, wenn wir das alles tun, das Evangelium wirkt und seine Power, seine Dynamik entfaltet? Ich höre Paulus reden, er sagt, wenn ihr euch einsetzt für einen Gottesdienst und ihn schön gestaltet, dann bin ich ganz auf eurer Seite, denn ich, Paulus sagt, ich habe alles gegeben, um auf irgendeine Weise überall Menschen für das Evangelium zu erreichen. Und darum danke ich euch für die Musik und ich danke euch dir auch für den Dienst der Moderation und euch für euch, dass ihr da seid und gekommen seid. Und ich frage mich und ich frage uns, was aber sorgt dafür, dass das Evangelium seine Kraft entfaltet? Dass es durchschlägt. Meine Worte, meine Vorbereitung, meine guten Formulierungen hoffentlich? Nein. Meine Geschäftigkeit, mein Stress für Jesus? Nein. Aber was dann? Das Evangelium. Was ist das? Das Evangelium ist das Wort von dem gekreuzigten Jesus, den die Juden ablehnen, den die Römer ablehnen, die Griechen ablehnen, den wir vielleicht auch ablehnen. Warum? Weil, wenn wir dem Evangelium Raum geben, zweitens, wenn das Evangelium seine Kraft entfaltet, dann tötet es. Liebe Leute, wenn du an diesem Tag, in diesem Moment den Eindruck hast, dass du dich gerade nicht wohlfühlst, weil das Wort vom Kreuz in dir etwas offenlegt an Schuld und du den Eindruck hast, ich muss jetzt eigentlich weinen, weil da am Kreuz jemand stirbt für meine Sünden, dann bist du genau richtig. Das Evangelium, wenn es seine Kraft entfaltet, tötet es zunächst. Vielleicht denkst du, das ist aber komisch. Wir wollen doch die Kraft Gottes erfahren. Ja, wie war es bei Paulus? Es hat Paulus zunächst getötet, als er noch Saulus war. Er war unterwegs und wollte mit großer Kraft und Macht das Reich Gottes aufrichten. Und er meinte, Gott zu dienen. Und er meinte es wirklich gut. Und er hat alles gegeben in der Gesetzlichkeit, die er tat. Er tat es für seinen Herrn, den Gott seiner Väter. Und er kannte für sich den gekreuzigten Jesus als Verräter, als Irrlehrer, als Sektenlehrer und wollte ihn weghaben. Warum? Weil letztlich das Wort vom Kreuz uns Menschen aufdeckt, dass wir Sünder sind und nicht die anderen, die vielleicht, die wir zum Ostergarten einladen, sondern dass wir es sind, die wir vor 30 Jahren zum Glauben kamen, dass wir heute Morgen hier vor dem heiligen Gott erschrecken und sagen, ich kann ja gar nichts. Ich kann ja noch nicht mal Menschen für den Glauben überzeugen. Ich kann ja noch nicht mal mein Leben im Griff bekommen. Ich falle doch immer wieder in ähnliche Sünden. Ich spüre, wie bei mir in mir ein Gesetz ist, was das Gute zwar eigentlich will, aber es nicht schafft, das Gute zu tun. Und das Böse, was ich eigentlich nicht will, das tue ich. Wer wird mich erlösen vom Gesetz dieses Todes? Das war das, was den Martin Luther in der Beschäftigung mit dem Römerbrief so beschäftigt hat, es hat ihn so aufgewühlt. Er wollte einfach ganz schlicht einer sein, der in den Himmel kommt. Manche dachten, Luther wollte in der Kirche besonders gut sein. Er wollte ein besonders toller Christ sein. Nein, Luther wollte kein besonders toller Christ sein. Er wollte schlicht ein Christ sein. Luther wollte einfach schlicht den Himmel erreichen. Und hatte den Eindruck, ich werde nicht in den Himmel kommen, weil ich so viel sündige. Und als er dann auf diesen Vers stieß und auf weitere Verse, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, Vers 17, hier etwas anders dies geschieht, wo haben wir den Vers? Ich lese jetzt einfach mal, dann vergleichen wir nochmal. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben. Im Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Darin wird offenbart, so heißt es schon in der Heiligen Schrift, wo haben wir es? Nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Luther starb. Paulus starb. Ich bin tot. Ich kann nicht. Ich komme nicht in den Himmel. Ich krieg's nicht hin. Du und ich, wir müssen täglich, sonntäglich, alltäglich sterben. Das Evangelium tötet. Es sagt dir und mir, dass wir beim besten Willen und Wollen es nicht schaffen, dass die Gebote Gottes zu halten und das Angesicht Gottes zu sehen und vor ihm zu stehen und zu sagen, und jetzt bin ich ein Christ, der es geschafft hat. Martin Luther hatte Angst vor der Hölle. Und für ihn wäre es keine Lösung gewesen, wenn Leute ihm gesagt hätten, Luther, es gibt gar keine Hölle. So wie es heute leider manchmal gesagt wird und gelehrt wird. Für Luther war die Lösung nicht, es gibt keine Hölle, sondern es gibt einen, der mich aus der Hölle befreit oder davor bewahrt. Aber zuvor kapituliere ich und sterbe ich und sage, ich schaff's nicht und jetzt werde ich bereit. Das Evangelium tötet mich in der Weise, dass ich sage, ich kann's nicht. Ich, Johannes, bin verloren. Und ich höre, wie Jesus für mich stirbt und ich sterbe mit ihm und ich bin mit ihm tot und am Ende und lebe jetzt nur noch, weil Christus lebt. Als Paulus da zu Boden fiel und erblindete und war alles zusammengebrochen bei ihm, er war fertig. Und dann hat Ananias für ihn gebetet und dann konnte er auch beten. Er betete vorher schon und dann wurde Ananias gerufen und er betete zu dem Herrn Jesus, den er bisher verfolgt hatte und die Jünger. Und er erfuhr, dieser Herr Jesus macht mich nicht fertig. Wenn er mich durch das Evangelium tötet, dann tötet er das Alte in mir. Er will, dass ich lebe. Und das ist das Zweite. Wenn das Evangelium seine Kraft entfaltet, dann führt es nämlich zum Leben. Und dessen muss sich keiner schämen. Guckt, aber wenn wir diese Nachricht doch jetzt hören für uns und uns klar machen, es ist die beste Vorbereitung für einen schönen Gottesdienst, wie wir ihn erleben, ist nicht das Entscheidende, was in mein Herz aufwühlt und mich verändert, sondern das Entscheidende ist, dass das Wort vom Kreuz mich tötet und mir meine Schuld zeigt und ich damit wieder neu zu Christus komme und sage, hier, und ich erfahre, dir ist vergeben, um meines Sohnes willen, weil ich für dich gestorben bin. Immer wenn ich an den Punkt komme, werden aus den Tränen der Trauer um meine Sünde und des Frustes Tränen der Freude. Also, ich weine nicht immer, aber wenn ich dann, versteht ihr? Wenn ich tief getroffen bin über meine Schuld und dann im nächsten Moment neu für mich fasse, mir ist vergeben, dann wird Jesus mir sowas von lieb und ich kann sagen, ich liebe dich. Und dann singe ich ihm meine Loblieder, weil ich wieder neu erfahren habe, ich war eigentlich schon wieder tot. Aber ich bin ja in Christus, er ist ja mir gut. Wunderschön vorhin gesungen im Lied, dass er mir treu ist. Aber warum? Ich bin im Gespräch in Potsdam mit einem Mann mittleren Alters, der vor kurzem zum Glauben gekommen ist und der ständig damit zu tun hat, dass er Leistung bringen muss. Auch jetzt als Christ. Bevor er Christ wurde, war er auf Leistung getrimmt, aber jetzt immer noch. Und ich sage ihm, Junge, ich sage es ihm und mir, weißt du, was dein Problem ist? Du setzt nicht auf die Gnade. Du willst schon wieder was geben. Du willst was in der Gemeinde bringen. Du willst was tun. Ist auch gut, aber warum? Mach dir keinen Stress. Ja, ich kann das nicht, der andere kann das besser. Komm zur Ruhe. Weißt du, was für dich wichtig ist? Du bist in der Jesusburg. Wenn wir in Christus sind, und das sind wir, wenn wir an Christus glauben, als Menschen, die gestorben sind, gucken wir auf den Herrn, der auferstanden ist, der am Kreuz für uns hing und der auferstanden ist. Die Sünden sind weg. Wir gucken auf ihn und er kommt in unser Leben und wir bekommen ein neues Leben. Und was ist jetzt das neue Leben? Das neue Leben ist, dass du, sage ich zu ihm und sage ich uns, in der Jesusburg bist. Was heißt das? Wenn der Teufel dich angreift, weil er immer noch deine Sünden sieht, die wir immer noch tun, dann wirst du sagen, lieber Teufel, wenn ich überhaupt mit ihm spreche, du kannst mir gar nichts mehr, ich bin in der Jesusburg. Denn Christus ist meine Gerechtigkeit. Jesus weiß, dass ich so ein Versager bin. Der weiß das. Ist für Jesus überhaupt kein Problem, weil er dafür gestorben ist. Für dich ist es ein Problem, Teufel, weil du willst mich in die Hölle bringen. Aber das kannst du nicht, weil Jesus gewonnen hat. Er hat dich schon längst geschlagen am Kreuz und er hat für jede Sünde bezahlt. Und ich werde immer wieder traurig, wenn ich sündige, aber ich bin in der Jesusburg, weil ich von der Gnade umschlossen bin. Und die Angriffe des Teufels, die gehen eigentlich nur auf die Mauer und gehen nicht mehr in die Jesusburg. Und wir lassen uns ganz oft einreden, wir müssten jetzt wieder von vorne anfangen. Und jetzt müssen wir doch mal anfangen, unsere eigenen Werke zu tun und es doch zu schaffen. Nein, wir können es nicht. Darum sage ich mal, wenn das Evangelium bei uns wirkt, merken wir brauchen mehr Evangelium und weniger eigene Aktion. Wow. Leute, es ist gut, dass ihr den Ostergarten macht. Versucht zu verstehen, wie ich es meine. Mehr Evangelium und weniger emotionale Begeisterung. Damit meine ich eine Begeisterung, die wir vielleicht wollen, für uns und für andere, weil wir denken, damit erreichen wir mehr Menschen. Aber Leute, das ist es nicht. Emotionale Begeisterung folgt aus dem, dass ich gestorben bin und wieder leben darf. Ich bin emotional begeistert, wenn ich neu erfahre, dass er mir gnädig ist. Mehr Evangelium und weniger eigene Leistung, mehr Evangelium und weniger Selbstdarstellung. Also Leute, mir ist es oft wichtig, dass ich gut ankomme. Ich lächze oft danach, dass jemand nachher auf mich zukommt und sagt, gut gepredigt, Bruder. Und ich muss mich sehr prüfen, ich bin dankbar für eine Rückmeldung, sehr prüfen, dass ich nicht mich selbst darstelle, sondern sage, Herr, und selbst wenn mir am Ende nachher jemand sagt, du, ich habe mich geärgert, und dann möchte ich nachfragen und sagen, warum? Ich habe mich heute überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich habe mich so sündig gefühlt. Dann müsste ich eigentlich sagen, für mich preis den Herrn. Und mit dem Bruder beten, dass er zum Frieden findet. Versteht ihr? Wir sind alle darauf angewiesen, angenommen zu sein und bestätigt zu werden. Aber das Wort vom Kreuz bestätigt uns nicht zuerst. Zuerst bestätigt es uns gar nicht. Aber dann sagt es uns, wir sind geliebte Kinder, in die Arme Gottes fliehen können und immer wieder angenommen werden. Aber nicht wir sind es, die sich rechtfertigen müssen und können. Er tut es. Also lasst uns im Evangelium nicht im Weg stehen, lass es uns wirken lassen. Und wenn es uns tötet, dann ist es gut so, weil es uns dann im zweiten Schritt das Leben schenkt. Mein Sohn Samuel guckte vor einiger Zeit aus seinem Fenster und sieht gegenüber ein älteres Ehepaar, was wir auch schon immer gesehen hatten, alt und schwach. Und irgendwie kommt der Impuls immer wieder, geh mal hin, sprich sie an. Dann sagte seine Schwester zu ihm, ja, dann mach's doch mal. Aber was soll ich denn tun? Biete deine Hilfe an. Ihr geht diese 50 Meter über die Straße, das ist bei uns wie so eine Grenze, klingelt, kann ich Ihnen helfen? Blups. Ja klar, kannst gleich mal hier runter in den Keller gehen und die Wäsche hochholen. So, und daraus entwickelt sich dann ein Gespräch über den Glauben und der Samuel hat ihr dann der Frau Jesus unser Schicksal gegeben und sie hat das verschlungen. Kurze Zeit später ist ihr Mann gestorben, der das Wort Gottes auch gehört hat. Dann sagte mein Sohn, jetzt musst du auch mal rübergehen. Wenn ich jetzt weggehe, dann müsst ihr euch jetzt kümmern um die. Ja, und jetzt ist der Mann gestorben und wir hoffen, dass er noch das Heil ergreifen konnte. Und jetzt ist die Frau da, die jetzt immer zum Gottesdienst kommen möchte und die auch schon von Jesus redet. Und doch sind wir uns nicht sicher, ob sie schon die Klarheit hat. Aber versteht ihr, wenn das Evangelium wirkt, dann ist es nicht nur etwas, was uns jetzt tötet, sondern es macht uns auch bereit, dass wir auf Jesus sehen und dann sagen, Herr, und jetzt, wenn ich in der Jesusburg bin, wenn du mich da reingepackt hast, dann lass mich doch auch noch andere sehen, denn ich muss mich deines Evangeliums nicht schämen. Es hat nämlich super Kraft. Es kommt nicht sofort immer an, denn keiner will sich als Sünder sehen. Das ist überhaupt uncool, wirklich uncool, wenn ein Mensch mitkriegt, dass er nichts zu bieten hat vor Gott. Das ist echt uncool. Aber es hilft, um in den Himmel zu kommen. Und es hilft in diesem Leben. Denn nur so kommt der Heilige Geist in unser Leben, wenn wir vorher gestorben sind. Christus kommt in unser Leben, wenn wir gestorben sind, geistlich. Und dann entfaltet er aus uns heraus seine Liebe und seine Kraft. Also zunächst sterben wir und dann leben wir. Napoleon wollte die ganze Welt erobern. Eines Tages wurde ihm gesagt, man könne mit Dampfmaschinen mächtige Kriegsschiffe betreiben. Solche Schiffe würden ihn seinem Ziel wesentlich näher bringen. Napoleon sah zum Fenster hinaus, wie draußen jemand eine Zigarre rauchte und fragte dann spöttisch, so ein bisschen Dampf soll ein Kriegsschiff antreiben? Damit war für ihn der Vorschlag erledigt. Sein Stolz und fehlendes Vertrauen in die unsichtbare Kraft des Wasserdampfes hinderten ihn daran, sich diese ungeheure Energie nutzbar zu machen. Soweit Axel Kühner. So ein bisschen Kreuz, so eine jämmerliche Gestalt am Kreuz soll das Heil bringen? Ja, bitte Leute. Und es hilft auch gar nichts, dass wir, wenn wir heute die Bibel irgendwie anders lesen und aus Sünde mit einmal eine Tugend machen, und es wird in unserer Zeit ja alles verdreht, auch in der christlichen Gesellschaft. Leute, es hilft überhaupt nichts. Lasst uns nicht versuchen, die Sachen gerade zu biegen irgendwie, sondern sie einfach stehen zu lassen. Und dann werden wir von Gottes Wort angesprochen, es ist sperrig, es tut uns weh. Und wir verstehen auch nicht alles, warum das da so steht. Ich verstehe auch nicht alles, was da so steht und warum das so ist. Aber ich will dem Wort Gottes vertrauen und wenn es mich ärgert und ich dann sterben muss innerlich, will ich doch mich öffnen für den Herrn, wenn er sagt, und du darfst leben im Vertrauen auf meinen Sohn. Und ich erkläre dir das mit der Zeit, warum das so ist. Du verstehst es noch nicht, nein. Aber du darfst leben, du darfst leben. Das Wort vom Kreuz geht mit dir. Was soll so ein Christus am Kreuz? Er will, dass du stirbst innerlich. Und er will, dass du lebst. Und zum Schluss, ich staune über das, was Gott in der muslimischen Welt tut. Eine Frau, die es sehr schwer hat als Muslima in ihrer Familie, findet zu Christus. Im Internet öffnet sie eine Plattform und spricht über ihren Glauben. Ganz viele Nutzer loggen sich ein, stellen ihre Fragen. Leute kommen zum Glauben. Leben wird sich verändert sich. Warum? Weil das Evangelium die Kraft entfaltet hat in dieser einen Frau. Und es setzt sich fort. Und Leute, die das beobachten, haben den Eindruck, der Islam ist total morsch. Da ist kein Leben, da ist sowieso kein Leben. Und die Leute in der Bedrängnis leben auf, erleben die Kraft Gottes. Leute, lasst uns dem Evangelium nicht im Weg stehen. Wir meinen es doch alle so gut. Wir meinen es so gut. Ich meine es auch so gut. Aber ich sage, Herr, ich kann es nicht. Ich, Prediger Johannes, kann es nicht bringen. Wirke du durch deinen Geist, durch deine Kraft. Und dann führ uns zu den Menschen, die sich so sehnen nach Vergebung. Und lass sie weinen. Lass sie weinen voller Trauer. Lass sie weinen voller Traurigkeit über ihre Sünde. Das ist der Weg zum Heil. Dann werden sie sich freuen über die Vergebung. Und wir werden Lobpreis machen, hier und im Himmel, zur Ehre Gottes. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Tort denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es die Kraft Gottes. Darum schäme ich mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft, eine Dynamik Gottes, die alle rettet, die daran glauben. Die Juden und ebenso die Griechen und die Deutschen und die Ukrainer und die Russen und wer wir auch, wo wir auch herkommen mögen und die Iraner. Denn daran wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und Luther und Paulus begriffen, das gilt. In der Jesusburg bin ich. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen. Ich möchte mit uns beten.